886 Radiothek. Zeitungscheck.
Morgen geht's dir Karl-Heinz Friedrich.
Jetzt ist dann die Antwort auf die Frage, die in diesem Song vor 16 Jahren gestellt wurde.
Langsichtlich. Hat lang gedauert, ja.
Und Lolo, Karl-Heinz Grasser, es geht um das Urteil im Buwer-Prozess, das OGH-Urteil. Und das ist natürlich das große Thema in vielen, vielen Zeitungen. Schauen wir zum Beispiel zum Standard, der da schreibt: OGH-Präsident Kodek zu Grasser in ZIB 2. OGH hat keine Bedenken über Schuld. So, und grundsätzlich, also ich glaube, das Urteil, die Verkündung ist gestern überall gewesen, hat jeder mitbekommen, von 8 Jahren, die da im erstinstanzlich verhängt worden sind, als Haftstrafe zu 4 Jahren reduziert. Unter anderem auch schon, und das ist ja das Spannende überhaupt, die ganzen Rundherum-Implikationen, reduziert das Urteil, weil auf der einen Seite die lange Verfahrensdauer, Ermittlungs- und Verfahrensdauer, muss man ja korrekterweise sagen, pardon, tatsächlich die Menschenrechte verletzt hat. Also das ist einfach so, dass das nicht konform ist, dass ein Mensch so lange in dieser Ungewissheit leben muss und immer dieses quasi Damoklesschwert über sich hat. Mhm. Und um dem Rechenschaft zu tragen, hat der OGH hier dieses Urteil merklich und spürbar reduziert. Das hat auch der OGH-Präsident gestern so erklärt. Das ist das, was zu tun ist in so einem Fall, von 8 auf 4 Jahre. Das einmal das. Und das Allerspannendste, was eben gestern auch in der ZIB 2 Armin Wolf, Präsident Kodek, gefragt hat und was auch ein großes Thema ist: Karl-Heinz Grasser und auch andere in dem Prozess behaupten ja nach wie vor, und das jetzt insgesamt für die gesamte Dauer der Ermittlungen oder des Prozesses, dass sie unschuldig sind. Auch gestern hat Karl-Heinz Grasser dann nach der Urteilsverkündung noch gesagt, er ist unschuldig und das ist ein Fehlurteil und so weiter und so fort. Und die spannende Frage, die der Armin Wolf gestellt hat: Es gibt jetzt dann eigentlich 2 Optionen. Entweder das Gericht hat einen unschuldigen Mann verurteilt und der OGH hat das bestätigt, oder Karl-Heinz Grasser lügt damit seit 16 Jahren in unzähligen Interviews, Stellungnahmen und sonstigen Äußerungen die Öffentlichkeit und die Menschen an. Und die Antwort von Präsident Kodek war: Diese Einschätzung ist eine zulässige. Mhm. Es gibt einfach keine dritte Option zu dieser Thematik.
Ja.
Na, natürlich die Frage, okay, und sehen Sie die Möglichkeit, dass es da irgendwie einen Zweifel gibt? Und das ist jetzt das, was die Überschrift ist. OGH hat keine Bedenken über die Schuld, weil sich der Prozess ganz genau angeschaut worden ist und tatsächlich sehr genau auch das Urteil ja lang und breit ausgeführt worden ist in der ersten Instanz. Deswegen hat es ja auch 13 Monate gedauert, statt eigentlich 8 Wochen. Das Urteil war ja elendiglich lang und dann ist auch der Prozess genau analysiert worden. Und es gab viele Bemängelungen von wegen irgendwie einer Befangenheit der Richterin, weil ihr Mann, der auch Richter ist, auf Twitter geschrieben hat, das war zwar ein Verstoß von ihm gegen gewisse Auflagen und Berufsethos, aber hat dass sie das dann irgendwie so sieht oder befangen ist. Also auch da ist das quasi nicht gewertet worden. Und auch sonst ist das Ganze tadellos geführt worden, ist das Urteil des OGH gewesen und deswegen das Urteil damit bestätigt. Aber das macht es natürlich spannend. Man fragt sich auch, wohin geht da eigentlich die Reise, wenn Karl-Heinz Grasser jetzt nach wie vor behauptet, dass er unschuldig ist, bei all den Dingen, die er im erstinstanzlichen Prozess aufgetaucht sind oder die ja da auch nachgewiesen, Geldflüsse, die nachgewiesen worden sind, Connections, die nachgewiesen worden sind und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie auf Gedankengut Glück quasi gekommen ist, dieses Urteil, das erste. Es war das Verfahren also sauber geführt, laut OGH, und das, was an Beweisen da ist aus dem Prozess, ist ja auch, ist so. Deswegen, wohin geht das? Was ist jetzt da das Ziel dieser Argumentation? Ja, es wird jetzt versucht, vor den Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte zu gehen. Allerdings hat das keine aufschiebende Wirkung auf den Haftantritt, also das muss einmal passieren. Dann könnte im Nachhinein noch entschieden werden, dass das quasi nicht rechtens war, diese Beurteilung, aber das ist dann ein anderes Thema, weil, wie gesagt, Haftantritt steht trotzdem im Raum. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, dass ein Finanzminister sich, und das kann man jetzt sagen, schuldig ist und diese Dinge so getan hat, wie es hier im Prozess war, nämlich sich bereichert, Korruption getätigt in einem doch massiven, relevanten Ausmaß, wo es um viele Millionen Euro ging, ist auch so, wie es hier genannt wird, öfter beispiellos. Das hoffen wir tatsächlich, dass es beispiellos ist und nicht nur jetzt das da ist, wo man draufgekommen ist, aber dass da natürlich dann auch die Strafe relevant ist und auch zu sagen muss, okay, das sollte auch gestraft werden, wenn solche Dinge passieren und auch so gemacht werden, das ist schon tatsächlich gut, das wird auch von vielen gutiert, ja, auch in den Feedbacks dann auf Social Media, aber auch in der Öffentlichkeit, bei Meinungsumfragen und so weiter, haben da viele gemeint, ja gut, das ist gut so, dass jetzt mal endlich dieses lange Prozess vorbei ist, das verkundet ihm auch keiner, aber dass hier Urteil und Strafe kommen, ist wichtig und richtig. Dazu muss man auch sagen, was ja auch schon wieder viele Kommentatoren dazu erwähnen, nach einem Jahr, zwar frühestens, aber dennoch kann er den Antrag stellen, von der Haft auf eine Fußfessel umzusteigen zum Beispiel. Das ist öfter mal der Fall bei so einer Art von Vergehen, dass das dann genehmigt wird. Weiß man aber noch nicht, könnte genauso gut auch abgelehnt werden, dieses Ansuchen. Muss man schauen, aber ein Jahr Gefängnis dürfte mal auf jeden Fall hier am Plan stehen. Und ein Thema war übrigens auch tatsächlich im Zuge der Begründung der Strafmilderung des Urteils der öffentliche Spott, die öffentliche Häme. Und das ist halt auch so ein Thema, da ging es dann eigentlich eher um die Unschuldsvermutung, die teilweise verletzt worden ist bei ein paar Dingen, weil es halt quasi eine Vorverurteilung gab, aber dennoch, wenn jemand hier sich solcher Dinge schuldig macht, ja, natürlich, Unschuldsvermutung gilt, es haben auch in den Medien immer alle hoffentlich richtig zugesagt, wir haben es gestern erst noch erwähnt, dass wir gesagt haben, ja, immer noch gilt sie theoretisch, das braucht man jetzt nicht mehr sagen, weil das Urteil da ist, aber auf der anderen Seite, also wenn ein Politiker, der sich grundsätzlich öffentlich Kritik aussetzen müssen, dann auch noch solche Korruption begeht, da muss ich schon noch sagen, da hält sich das Mitleid jetzt für gewisse hämische oder spöttische Aussagen etwas in Grenzen, weil der hat ja immer noch genug angestellt und die Opfer quasi des Ganzen sind wir alle am Schluss. Mhm. Ja, also jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin. Insofern, das muss man dann halt auch aushalten, ja, wenn man so eine Geschichte auffängt.
Absolut.
Gut. Ganz anderes Thema, apropos Politiker und Politikerinnen, die sich gewissem Spott und gewisser Häme wahrscheinlich auch aussetzen müssen. Das passiert jetzt auch schon. Wir schauen aber in die USA.
Ja, und da ist eh gleich die Frage, ist es hochpeinlich oder ist es nur eine kleine Panne? Je nachdem wahrscheinlich, wen man in den USA fragt. Es geht um die Chat-Affäre und das ist eh in mehreren Medien zu lesen. Schlagzeile zum Beispiel auf OFAT. Leak bringt Trumps engsten Kreis unter Druck. Frage erst einmal, was ist überhaupt passiert? Donald Trumps Kabinett hat Bombenangriffe im Jemen geplant und das in einer privaten Handy-Chatgruppe, nämlich auf Signal. Und in dieser Chatgruppe soll zum Beispiel der Vizepräsident J.D. Vance dabei gewesen sein. Der Verteidigungsminister war da drinnen, der Außenminister, der Sicherheitsberater Mike Waltz oder auch der CIA-Direktor, die Stabschefin des Weißen Hauses und einige mehr. Also sehr viele, sehr hochrangige Beamte waren in dieser Chatgruppe und auch der Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ein sehr prominenter Journalist, der da wohl aus Versehen hinzugefügt worden ist und dementsprechend alles im Chat mitlesen konnte, wo es dann wohl tatsächlich um die konkrete Planung von Angriffen im Jemen gegangen ist, also wirklich auch inklusive sensiblen Informationen über Waffen, Ziele und Uhrzeiten, also wirklich auch militärische Informationen, die da in dieser Chatgruppe geteilt worden sind. Und wenige Stunden nachdem die Pläne geteilt worden sind, ist dann auch der Angriff im Jemen passiert. Das Ganze war im März und Goldberg hat den Vorfall jetzt eben öffentlich gemacht in einem Artikel. Wie reagiert das Weiße Haus auf all das? Ein bisschen so wie das Sprichwort, mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Da ist alles ziemlich heruntergespielt worden. In dem Gruppenchat seien weder geheime Informationen geteilt worden, noch Kriegspläne besprochen worden, hat eine Sprecherin des Weißen Hauses mitgeteilt. Wie reagiert Donald Trump darauf? Der nennt das alles einen Ausrutscher. Das ist für seine Regierung der einzige Ausrutscher in 2 Monaten, der sich noch dazu als nicht schwerwiegend herausgestellt habe. Außerdem meint er, dass Goldberg gar nicht vom Sicherheitsberater von Mike Waltz persönlich zur Gruppe hinzugefügt worden sei, sondern von einem Mitarbeiter. Mike Waltz wiederum hat gesagt, dass er die Gruppe sehr wohl erstellt hat und er auch die volle Verantwortung übernehme, also sprich, dass er auch den Journalisten hinzugefügt hat. Wie die Nummer in sein Handy kommt und wie er dann überhaupt auch noch in die Gruppe gekommen ist, das weiß er aber angeblich selbst nicht mehr. Also die ganze Geschichte schlägt sehr, sehr hohe Wellen. Natürlich fordern die Demokraten jetzt Untersuchungen, Anhörungen zu der Angelegenheit und es werden auch Rücktritte gefordert. Ob sie passieren, ist fraglich.
Ja, also unter der Administration jetzt wahrscheinlich nicht, wobei das doch einigen wirklich massiv aufstößt. Das Absurde daran ist, was man wirklich vor Augen führen muss, wir reden von einer Signal-Chat-Gruppe.
Ja.
das ist nicht irgendwie, dass du sagst, ein Hoch- und Ja-E-Signal und Ding und sicher, na schon. Aber da geht es um hochsensible strategische Sicherheitsdaten.
Wie kann es das überhaupt geben,
dass man das da bespricht? Ja. Nicht von der Gemeinderatssitzung von Schaas-Gappersdorf, ja, sondern der USA und um Angriffe und sonstiges, ja, um hochsensible Daten. Gerade in den USA, die haben 94 eigene Sicherheitsbehörden, alle mit 3 Buchstaben als Abkürzung, aber Hauptsache sie chatten in Signal drüber mit allen höchsten Dingen und da ist der Angriff und da ist das. Das ist natürlich komplett absurd, wenn man sich das vor Augen führt. Ja. Also auch in allen anderen, das ist natürlich auch nicht einmal erlaubt, tatsächlich zu solchen Informationen über solche Netzwerke preisgibst in den Positionen. Ja. Und ja klar, die jetzige Situation, na, das, mein Gott, kann passieren. Auch Donald Trump hat gemeint, ja, also es ist ja am Schluss dann aber nichts passiert. Somit ist es ja nicht so schlimm. Na dann!
Natürlich. Also, ja, wenn das so ist,
dann ist es ja in Ordnung. Aber absurd ist so und so. Das ist ein kleiner Tropfen auf einem großen Meer von Absurditäten, die im Moment in den USA passieren und alle höchst bedenklich sind. Da ist das eigentlich noch eine Kleinigkeit, wenn man schaut, was da aktuell gefordert wird vom Präsidenten in Richtung Verbot von Medien, die Dinge berichten, die er nicht will, Absetzung von Richtern, die Urteile fällen, die ihm nicht gefallen und so weiter und so fort. Da geht es fast schon um so viel mehr Richtung Abschaffung der freien Demokratie in den USA. Da ist eine Signalgruppe, wo es drüber chatten, wen es wo wie angreifen. Gar nicht mehr meiner Meinung nach das Thema.
Leider.
Tatsächlich, ja, das ist das.
Ja, wenn ihr euch denkt, dass bei euch in der Arbeit vielleicht ein bisschen verrückt zugeht,
ja,
wenigstens habt ihr nicht in irgendeiner Chatgruppe hochsensible Daten gesprochen.
Chatdaten ausgekannt. Ja. Gut, und ging ja noch was ganz anderes zum Schluss?
Wir bleiben in den USA, aber vorab habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon mal euren Reisepass vergessen beim Fliegen?
Ja, tatsächlich.
Beim Fliegen?
Ach so,
auch?
Beim Fliegen?
Mhm. Ja.
Nein.
Und was ist passiert?
Nix. Der am Schalter hat gesagt, das nächste Mal aber...
Aha.
Also wenn ich den in Polen wieder treffe, den einen Beamten, dann habe ich ein Problem. Ansonsten geht's.
Okay, aber es wurde nicht der komplette Flug aufgehalten, wegen dir, weil du deinen Reisepass vergessen hast. Pass auf, ein Pilot in den USA hat seinen Reisepass vergessen und der Flieger konnte nicht starten.
Mhm.
Und ich wusste nicht, dass man als Pilot auch seinen Reisepass dabei haben muss. Wie, warum? Ich bin ja, also,
ja,
bin ja bald Pilot, also ich werde ja einen Ausweis haben.
Ja,
also,
nein,
das finde ich extrem kurios.
Hatte ich so auch noch nicht am Schirm, aber...
Diese Frage kann man in den Raum stellen, ja?
Macht schon irgendwie Sinn, natürlich, der fliegt ja in das Land ein, tatsächlich, auch wenn er den Beruf hat.
Aber ja, es ist kurios.
Der muss genauso.
Der Flug hat 6 Stunden Verspätung gehabt, konnte eben nicht starten, es ging von Los Angeles nach Shanghai, aber immerhin haben die Passagiere Essensgutscheine und eine Entschädigung bekommen.
Na schau, ja.
Aber ja, also gut zu wissen, falls ihr anstrebt, Pilot oder Pilotin zu werden, vielleicht mal oder da
Reisepass
dabei.
Immer gut, egal für wen.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!